Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Ich sitze im Moment ganz alleine hier im Gottesdienstraum und ich habe gedacht, es ist gut, wenn wir auch von hier die Aufnahme starten, wo wir normalerweise gemeinsam zum Gottesdienst zusammenfinden, um auch so ein bisschen Gottesdienstatmosphäre hoffentlich auch zu übertragen zu euch. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid alle soweit wohlauf, soweit man das wirklich in diesen Tagen einfach auch noch sein kann. Ich möchte mit euch ein paar Gedanken teilen, die uns helfen sollen, im Blick auf Ostern vorzubereiten, uns einzustimmen. Heute beginnt ja die Karwoche. Wir wollen ein paar Herausforderungen uns stellen, die einfach mit Ostern oder der Karwoche verbunden sind. Mittlerweile ist es ja wahrscheinlich auch so, dass bei dem Letzten angekommen sein müsste, dass wir in einer Krise stecken, weltweit eines ungeahnten Ausmaßes, wie wir es noch nie zuvor, zumindest unsere Generation, nicht gesehen oder erlebt hat. Täglich erreichen uns neue Schreckensmeldungen, neue Zahlen, die uns irgendwo innerlich erschaudern lassen. Ob das die Sterberate in Spanien, Italien oder in den USA ist oder das, was man erwartet. Diese Woche ist ja auch die 1-Millionen-Marke geknackt worden von offiziell registrierten Infizierten. Die Dunkelziffer, von dem niemand letztlich eine wirkliche Ahnung hat. Und wir merken, dass wir an einem Punkt stehen, ja, wo niemand mehr wirklich sagen kann, was passiert eigentlich in den nächsten Wochen. Alle Experten sind wirklich ratlos. Keiner kann sagen, wo es hingeht oder wo wir uns in 1, 2, 3 Monaten befinden werden. Werden wir den Corona besiegen oder nicht? Wir spüren eine Ohnmacht und die immer letztlich auch stärker wird, die uns einnimmt. Es gibt kaum noch ein anderes Thema, das uns beschäftigt. Und dazu kommt auch noch, dass die ganze Sache, die Corona-Geschichte immer persönlicher wird und immer näher an einen heranrückt. Wir, meine liebe Frau und ich, haben letzte Woche am Wochenende die Nachricht von einem befreundeten oder bekannten Ehepaar erhalten, wo beide positiv auf Corona getestet worden sind, wo der Mann mittlerweile auf Intensivstation liegt. Wir merken, die ganze Sache rückt näher. Und da fragt man sich natürlich schon, was sind das für Zeiten, die wir gerade erleben? Diese Krise ist so grausam, weil sie uns allen das nimmt, was wir so dringend brauchen. Den Wunsch nach Nähe in schwierigen Zeiten. Corona verbietet uns, jetzt zusammenzurücken. Corona verbietet es uns normal zu treffen, uns in den Arm zu nehmen, uns zu halten und zu stützen und so zu trösten. Und man wundert sich einfach nur, was das für Zeiten sind, in denen Abstand halten jetzt die neue Form des Ausdrucks von Respekt und Zuneigung sind. Eigentlich sind es Zeiten, wo wir einander mehr brauchen denn je. Und doch ist es nicht möglich. Aber das hat mich dahin gebracht, für heute mit euch noch einmal über unsere Beziehung, über eine ganz zentrale Beziehung nachzudenken, nämlich unsere Beziehung mit Jesus. In ein paar Tagen feiern wir Karfreitag, wir feiern Ostern und heute ist der Beginn der Karwoche. Das heißt, wir wollen auch diese Zeit jetzt nutzen, um uns dafür auch irgendwo innerlich vorzubereiten. Und wenn wir uns auf Karfreitag und Ostern ausrichten wollen, dann kommen wir letztlich auch nicht vorbei an der Botschaft des Kreuzes und dem Gekreuzigten selbst. Und wenn ich jetzt von dem Kreuz rede, dann meine ich nicht nur den eigentlichen Moment, wo Jesus am Kreuz hing, sondern ich meine generell sein ganzes Leben, wo er sein Kreuz getragen hat, wo er bereit war, sich zu erniedrigen. Wir könnten sagen, Jesus hat von Anfang bis Ende ein Kreuz getragen. Und aus dem, wie Jesus sein Kreuz getragen hat, stellt sich auch für uns die Herausforderung, wie lehrt Jesus uns darin, unser Kreuz zu tragen? Wie können wir unser Kreuz tragen? Wie kann das Vorbild von Jesus uns helfen, unser Kreuz auch mit Zuversicht, auch mit Kraft und Freude zu tragen? Den Text, den ich uns ausgesucht habe, der steht in Philipper 2. Vielen von uns ist dieser Text bekannt. Ich möchte ihn uns gerne lesen. Philipper 2, die Verse 5 bis 8. Da heißt es dann nämlich: Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts, nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist, und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Dieser Text spricht davon, dass Jesus in diesem Leben einen Leidensweg gegangen ist. Und der Coronavirus wird für viele von uns auch eine Leidensprüfung werden. Für viele Menschen, die wir kennen, wissen wir nicht, wie diese Krise am Ende wirklich ausgehen wird. Aber egal, was wir leiden, am Ende müssen wir immer noch sagen, niemand von uns wird Jesus in seinem Leiden einholen. Dieser Text aus Philipper 2 beginnt ja gerade mit der Aufforderung an uns: Habt die gleiche Haltung, diese gleiche Gesinnung, die ihr in Jesus Christus seht. Und was ist das für eine Gesinnung? Was ist das für eine Haltung, die wir in Jesus finden? Und was ist die Bedeutung für uns, wenn wir aus dem Vorbild von Jesus lernen wollen? Zwei Punkte, wie ich meine, die Gott ganz besonders schätzt, die er auch in unserem Leben sehen will, von dem dieser Text redet, wo ich denke, was Gott ganz besonders an Jesus gefallen hat, weil er bereit war, diesen Weg zu gehen und auf dem Jesus auch selbst die Kraft Gottes immer wieder erlebt hat. Und deswegen auch die Herausforderung an uns: Sind wir bereit, uns diesem Weg auch zu stellen? Auch mit der Verheißung, dass wir auf diesem Weg eine besondere Nähe und eine besondere Kraft Gottes erleben können. Die zwei Punkte, über die ich reden will mit euch, ist der Punkt Demut und Leidensbereitschaft. Ich muss sagen, von mir persönlich, das sind Punkte, die fallen mir gar nicht leicht. Ich muss sagen, das fällt mir auch nicht leicht, darüber zu reden, über Demut und Leidensbereitschaft. Aber wenn wir uns vorbereiten wollen, im Blick auf das, was Ostern ausmacht, was an Karfreitag passiert ist, ich glaube, dann sind wir mit diesen Aussagen am Herz des Geschehens, des eigentlichen Geschehens. Und es ist ja gerade auch diese Woche, die das zum Höhepunkt bringt oder das zum Abschluss bringt, was Jesus Zeit seines Lebens nämlich gelebt hat: Demut und seine Bereitschaft zu leiden. Und deswegen ist mein erster Punkt: Der Gottes Weg nach oben ist zuerst der Weg nach unten. Gott schätzt Demut. Ich glaube, das müssen wir immer wieder hören. Und das ist etwas, was aus diesem Text, von dem Paulus hier redet, sehr, sehr deutlich hervorkommt. Paulus erinnert uns in diesem Text, dass der Weg Jesu von seiner Herrlichkeit hinab auf diese Erde ein Weg der Erniedrigung war, ein Weg vollkommener Demut war. Der Meister und Herr wird Mensch und wird Knecht und wird Knecht der Menschen, er wird der Diener. Damit diese Aussage, wirklich die Wucht dieser Aussage, dass Jesus sich gedemütigt hat, indem er Mensch geworden ist, wirklich bei uns ankommt, müssen wir uns erst einmal vergegenwärtigen, wo Jesus eigentlich herkam, dass Jesus als Gott Mensch geworden ist. Jesus ist Gott in Menschengestalt, das ist das Bekenntnis der Christen von Anfang an gewesen. Das ist das Bekenntnis, zu dem Christen immer gestanden haben. Es gab mal eine Zeit innerhalb des Christentums im 3. Jahrhundert, wo man viel darüber diskutiert hat: Ist Jesus Christus Gott gleich oder ist er Gott ähnlich? Jesus ist Gott in allem gleich. Jesus ist nicht nur Gott in einer kleineren Form oder etwas göttlich. Der Apostel Johannes zum Beispiel zitiert in seinem Evangelium in Johannes Kapitel 12 eine sehr interessante Stelle aus dem Buch des Propheten Jesaja aus Kapitel 6. Und die Stelle, an der er das zitiert, steht gerade im Zusammenhang ein paar Verse vorher, wo er Jesu Einzug in Jerusalem beschreibt, also den Beginn der Karwoche. Und er will gerade an dieser Stelle nochmal den Punkt setzen und klar machen, was hier eigentlich geschieht, mit wem wir es eigentlich zu tun haben hier, wenn Jesus jetzt nach Jerusalem einzieht und dort den Leidensweg, den Passionsweg beginnt. Und Johannes sagt uns, dass Jesaja etwas von Jesus gesehen hat, bevor Jesus überhaupt Mensch war. Und dann heißt es in Johannes 12, ab Vers 37, obwohl er, Jesus, aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, dass er sprach, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn offenbart worden? In diesem Abschnitt zitiert Johannes den Jesaja aus Kapitel 6. Und Jesaja hat in Kapitel 6 eine gewaltige Vision von Yahweh Zebaoth, wie er auf dem Thron sitzt und wie himmlische Heerscharen, Engelswesen, die Seraphinen, vor ihm Herrlichkeit aussprechen und rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott Zebaoth. Und dabei verdecken sie ihr Angesicht. Und dann heißt es, dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah. Wessen Herrlichkeit? Er sah die Herrlichkeit Jesu. Hier ist die Herrlichkeit, hier ist von der Herrlichkeit Jesu die Rede, bevor er Mensch wurde. Johannes macht hier eine direkte Verbindung zu dem, was Jesaja von Jahwe gesehen hat, hier zu Jesus Christus, als er in der Karwoche nach Jerusalem eingezogen ist. Jesaja sah Jesus Herrlichkeit in diesem Moment. Und das ist eine unglaubliche Aussage über die Hoheit und die Göttlichkeit Jesu. Jesus Christus ist Gott, er ist Jahwe. Er ist Jahwe des Alten Testaments und er ist und bleibt Jahwe. Er hat sich darin nicht verändert. Und es ist diese Herrlichkeit, die Jesaja gesehen hat und die Jesus zurückgestellt hat, aufgegeben hat, um Mensch zu werden, um unter uns leben zu können. Und genau das ist es, von dem Paulus in Philipper 2 redet, dass Jesus nämlich in der Gestalt Gottes war, aber es nicht wie einen Raub festhielt, das heißt wie einen unveräußerlichen, kostbaren Besitz, krampfhaft daran festhielt, Gott in jeder Form gleich zu sein. Das heißt nicht, dass Jesus aufgehört hat, Gott zu sein, als er Mensch wurde. Der nächste Vers weist das vielleicht ein bisschen, macht das ein bisschen klarer. Denn er machte sich selbst zu nichts, so sagt es die Elberfelder oder im Lutherdeutsch, er entäußerte sich selbst. Über diese Aussage haben Theologen viel diskutiert und viel debattiert. Was heißt dieses, er entäußerte sich? Was heißt dieses, er machte sich selbst zu nichts? Ist er jetzt ein kleinerer Gott geworden? Ist er jetzt weniger geworden, so eine Art Mini-Ausführung von Gott geworden? Nein, absolut nicht. Jesus hat nie aufgehört, Gott zu sein. Auch nicht, als er Mensch wurde und menschliche Form angenommen hat. Jesus entleerte sich nie seiner Göttlichkeit, aber er entleerte sich der Benutzung der Vorrechte seiner Göttlichkeit. Er hat freiwillig darauf verzichtet, Gebrauch davon zu machen von seinen göttlichen Vorrechten, obwohl sie ihm jederzeit zur Verfügung gestanden haben. Von diesem Jesus reden wir. Er war ganz Gott, auch als Mensch. Alles stand ihm zur Verfügung. Aber er machte davon keinen Gebrauch. Das heißt, Jesus verzichtete aus eigenem Antrieb darauf, von seinen göttlichen Möglichkeiten Gebrauch zu machen, von seinen göttlichen Vollmachten wie Allmacht und Allwissenheit oder Allgegenwart Gebrauch zu machen. Was ist das für eine Demut? Was ist das für ein Schritt in die Demut, ein Schritt in die Niedrigkeit, von der allerhöchsten Position, von der Herrlichkeit, die alleine Gott zusteht, das aufzugeben. Nicht nur, dass er Mensch wird, sondern dass er bereit ist, Menschen zu dienen und sich auch noch vom Menschen verachten zu lassen und letztlich die totale Verachtung am Kreuz durch Menschen zu erfahren. Aber es war ja nicht nur diese eine Verachtung am Kreuz, sondern sein ganzer Lebensweg war ein Stück weit ein Leidensweg gewesen, war ein Weg gewesen, auf den er immer wieder mit Erniedrigung und Enttäuschung zu tun hatte, wie Menschen ihn behandelt, wie Menschen ihn abgelehnt haben. Jesus hätte diese Demütigung jederzeit ein Ende setzen können, Zeit seines Lebens. Er hätte jederzeit aussteigen können und sagen können, es reicht mir. Aber Demut ist ja genau das, dass ihm diese Möglichkeit zustand, er aber bewusst darauf verzichtet hat. Das ist Demut. Das ist Demut. Alle Mittel und Möglichkeiten zu besitzen, aber nicht davon Gebrauch zu machen, um anderen Menschen dadurch dienen zu können, um einem höheren Ziel zu dienen. Demut, was bedeutet das für uns? Was bedeutet es für uns heute, unser Kreuz zu tragen? Ich denke, es ist wie bei Jesus. Gottes Weg nach oben ist zuerst ein Weg nach unten, auch für uns. Und das ist eine völlige Umkehrung all der Werte und dem, was in dieser Welt zählt, was diese Welt versucht hat, uns zu lehren, wofür es wirklich sich zu leben lohnt. Gott schätzt Demut und ich denke, mit dieser Aussage müssen wir anfangen. Wo sehen wir das heute noch, dass Menschen sagen, ich werde auf dies oder jenes verzichten, ich werde davon nicht Gebrauch machen, auch wenn mir die Möglichkeit dazu geboten ist, aber ich werde nicht auf mein Recht bestehen, ich werde nicht meine Mittel gebrauchen für meinen eigenen Zweck, ich werde mich zurückhalten damit es einem höheren Ziel, damit es anderen dient. Augustinus und der große Theologe und Kirchenvater hatte mal gesagt, Gott hat sich gedemütigt und doch sind wir stolz. Gott hat sich gedemütigt. Und doch sind wir stolz. Und dabei müssten wir es doch sein, die eigentlich von der Demut leben, weil wir sind diejenigen, die Gott den Rücken zugekehrt haben. Wir sind diejenigen, die gesündigt haben. Wir sind diejenigen, die uns von Gott abgewandt haben, seinen Maßstab gebrochen haben. Wir sind doch die Sünder. Aber wir kämpfen mit allem, was uns zur Verfügung steht, oft darum, dass wir stolz sein können auf uns selber und an unserem Stolz festhalten können. Und da sagt Paulus in Philipper 2, 3 und 4, wenn tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Denkst du, das ist hart? Das zu erfüllen? Ich denke, das ist unmöglich, als Mensch zu erfüllen. Wir können gar nicht so leben, weil das so gegen unsere Natur geht, weil das nicht in uns angelegt ist. Um so etwas erfüllen zu können, muss Gott in unserem Leben etwas getan haben, etwas verändert haben. In uns muss eine neue Sicht entstanden sein und diese Sicht, die muss Gott in uns hineingelegt haben, wo wir dann erkennen und sagen, ja, es lohnt sich, diesen Weg der Demut zu gehen. Wenn wir nicht erkennen, dass das wertvoll ist und wir können das alleine an dem erkennen, dass Gott das, was Jesus getan hat, hochhält, indem er ihn aus dieser Position der Niedrigkeit wieder erhöht hat, daran können wir sehen, es lohnt sich. Und wenn wir Gott vertrauen, wenn wir an Gott glauben, dann ist das der einzige Weg, wie wir dieses Werteverständnis in uns, dieses Empfinden, dass das vielleicht einfach nur zu hart ist und wir keine Kraft dafür haben, und das stimmt auch, wir haben keine eigene Kraft dafür, dass wir aber das trotzdem tun können, wenn wir nämlich sehen, wie Gott begeistert davon ist, wie er das in Jesus gesehen hat. Wenn uns das im tiefsten Innern berührt und umhaut, dass Gott nämlich selbst so einen Weg gegangen ist, dann kann das einen Einfluss auf uns haben. Dann kann das unser Herz gefangen nehmen. Und dann kann das in uns eine Kraft freisetzen, dass wir lernen können, auch diesen Weg der Demut zu gehen. Markus sagt einmal in seinem Evangelium, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. In mir wehrt sich da eine ganze Menge, wenn ich darauf angesprochen werde, du sollst dich so demütigen wie Jesus. Du sollst so bereit sein, auch mal auf deine Rechte zu verzichten und anderen den Vorrang zu lassen. Das ist nicht natürlich in mir. Aber wenn ich anfange, auf Jesus zu schauen, wenn ich anfange zu sehen, was in Jesu Augen wertvoll war, was in Gottes Augen wertvoll war, was Gott hochhält, was er bewundert, dann ändert sich etwas in mir. Und dann merke ich, wie ich Zugang dazu bekomme, eine andere innere Haltung zu gewinnen. Ich denke, das ist das, wozu Jesus uns in seinem Wort aufruft, wenn er sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und an der anderen Stelle, wo er sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Ich glaube, das ist ein Teil von dem, was es heißt, das Kreuz zu tragen, das Jesus für uns bestimmt hat, um uns als echte Jünger in dieser Zeit auch zu beweisen und zu zeigen. Das ist das eine, von dem Paulus im Philipperbrief spricht, wenn er uns herausfordern will, unser Kreuz zu tragen und das an dem Vorbild Jesu zu lernen und das auch als wertvoll zu erkennen, an dem Beispiel Jesu, dass wir von der Demut Jesu lernen und seinem Beispiel folgen und uns trotz unserer eigenen Sorgen und Schmerzen auch mal nicht ins Zentrum stellen. Aber das Zweite, was ich hier sehe, wovon dieser Text spricht, wie lehrt uns Jesus durch sein Vorbild unser Kreuz zu tragen, das ist die Leidensbereitschaft. Die Leidensbereitschaft. Die zweite Lektion, der Wert des Leidens, das wird deutlich vor allen Dingen im letzten Vers, in Philipper 2, Vers 8. Dort spricht Paulus von der Leidensbereitschaft Jesu. Da heißt es, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Wir haben gesehen, Gott schätzt Demut. Aber es gibt auch eine Leidensbereitschaft, die Gott schätzt. Wir müssen nicht mit aller Gewalt Märtyrer werden, aber doch die Bereitschaft zum Leiden mitzubringen. Und vielleicht ist gerade diese Zeit, in der wir stehen, diese Zeit, die wir durchleben, eine Zeit, wo wir besonders herausgefordert sind, uns auch zu fragen, wie weit bin ich bereit, selbst auch zu leiden? Wie weit bin ich bereit zu gehen? Ich glaube, dass Leidensbereitschaft einen besonderen Wert in den Augen Gottes darstellt. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, was kann denn daran wirklich wertvoll sein? Was kann denn wertvoll daran sein, dass man sich demütigt? Was kann denn wertvoll daran sein, dass man seine Rechte aufgibt? Wertvoll daran sein, dass man bereit ist, einfach zu leiden? Das ist doch alles nur unglaublich unpraktisch und führt doch am Ende oft nirgends wohin. Wenn man erfolgreich sein will, wie soll Demut und Leidensbereitschaft einen dort weiterbringen? Welchen Gewinn hat man am Ende wirklich davon? Und da hilft es genau an dieser Stelle, auf das Ende vom Leben Jesu zu schauen. Denn niemand hat diese Welt so geprägt und so verändert wie Jesus. Die Frage ist, wie hat Jesus diese Welt geprägt? Wodurch hat Jesus denn diese Welt überhaupt verändert? Welche Mittel hat Jesus eingesetzt, um diese Welt überhaupt zu verändern? Vielleicht sagst du jetzt, ja, Jesus war ein besonderer Lehrer. Er hat gelehrt von Nächstenliebe und das hat diese Welt verändert. Ja und nein, ein Jein. Es ist wahr, Jesus hat von der Nächstenliebe viel gesprochen und er hat sie auch gelebt. Aber Jesus ist nicht der Einzige, der von Barmherzigkeit und Nächstenliebe gesprochen hat. Das war sicherlich ansprechend für Menschen in der damaligen Zeit gewesen und hat einen nicht zu unterschätzenden Wert oder Wirkung. Aber das ist nicht das, was nachhaltig diese Welt wirklich verändert hat. Damit können wir nicht die nachhaltige Wirkung von Jesus auf diese Welt wirklich letztendlich erklären. Aber vielleicht sagst du, durch die Wunder hat Jesus diese Welt verändert. Nein, absolut nicht. Seine Wunder haben diese Welt nicht verändert. Es haben sicherlich viele Menschen davon profitiert, dass Jesus damals Wunder getan hat. Aber egal, an welchen Menschen Jesus Wunder getan hat, alle diese Wunder waren nur temporär. Es gibt nur ein einziges Wunder aus dieser Zeit, was wirklich für alle Zeiten unumkehrbar ist. Und das ist die Auferstehung Jesu selbst. Alle anderen Wunder, wo Jesus Menschen auferweckt hat von den Toten, wo Jesus Menschen geheilt hat, irgendwann sind diese Menschen trotzdem gestorben. Irgendwann sind diese Menschen wieder krank geworden. Es war nur ein temporäres, ein zeitliches Wunder für eine gewisse Zeit. Lazarus musste wieder sterben, obwohl Jesus ihn von den Toten auferweckt hatte. Können wir uns das vorstellen, wie Lazarus dann irgendwann festgestellt hat, als ihn vielleicht eine Krankheit wieder eingeholt hat und er gemerkt hat, dass er sterben muss. Oh, das schon wieder. Das kenne ich doch schon. Das heißt, all die Wunder, die Jesus vollbracht hat, all die Wunder, womit Jesus den Menschen Hoffnung gegeben hat, es waren nur Wunder für eine ganz bestimmte Zeit. Aber das ist nicht das, wodurch Jesus die Welt wirklich verändert hat. Aber wodurch dann? Wodurch hat Jesus diese Welt wirklich verändert? Durch seine Bereitschaft zu leiden. Durch seine Bereitschaft zu leiden. Jesus hat diese Welt nachhaltig verändert durch sein Leiden, durch sein Sterben und durch das, was aus diesem Sterben folgte. Und das ist es, was wir in diesen Tagen doch feiern wollen. Wir wollen die Veränderung feiern, die Jesu Sterben, Leiden und Sterben hervorgebracht hat. Und das Kreuz ist es, was bezeugt, dass es sich lohnt, auf diesen Weg einzulassen, auch eine freiwillige Leidensbereitschaft mitzubringen, dass das nicht alles vergebens ist, dass das in Gottes Augen wertvoll ist, dass es sich auszahlt. Ich glaube, es gibt verschiedene Formen des Leidens. Eine Art zu leiden ist, dass wir leiden unter den Umständen, die wir gerade durchleben. Das würde zum Beispiel jetzt passen auf die Corona-Krise, die wir alle miteinander durchleben. Körperliche Krankheiten, die wir erleben. Wahrscheinlich werden einige von uns an Corona leiden und wir wissen nicht, wie weit das wirklich für uns gehen wird. Beziehungskonflikte in den Familien, vielleicht Beziehungskonflikte mit seinem Partner, mit Geschwistern, mit Menschen, mit denen man jetzt auf engstem Raum zusammenlebt. Auch das ist etwas, was wir in diesen Tagen ja immer wieder hören, dass jetzt, wo Menschen zu Hause eingesperrt sind sozusagen, dass sie jetzt viel mehr Beziehungskonflikte aushalten müssen. Das sind Umstände, die wir erleiden können, die wir zurückführen können auf die Umstände, die wir gerade erleben. Andere leiden unter der Einsamkeit, dass niemand bei ihnen ist, dass niemand ihnen körperlich mehr nahe sein kann in diesen Tagen. Das sind alles Leiden, die wir Leiden aus den Umständen nennen können, die auf Umstände zurückzuführen sind. Aber auch in diesen Leiden können wir Gott gefallen, indem wir lernen, auch hier gut zu leiden. Indem wir zum Beispiel diese Leiden auch zu Gottes Ehre ertragen. Und indem wir, wenn wir in diesen Leiden stecken, wir aber nicht unsere schlechte Stimmung oder was immer daraus auch folgt, das auf andere abwälzen und dafür sorgen, dass andere unter uns leiden. Nur damit wir uns am Ende dann besser fühlen oder etwas besser fühlen. Das ist das Leiden unter den natürlichen Gegebenheiten oder den natürlichen Umständen. Wir können aber auch zweitens, wir können leiden, weil wir einfach zu Jesus gehören. Paulus sagt das mal im Thessalonicher Brief und auch in der Apostelgeschichte wird es erwähnt, dass Paulus zu den Thessalonichern sagt, ihr selbst wisst, dass wir Verfolgung erleiden müssen, dass wir durch Trübsal in das Reich Gottes eingehen müssen. Das ist das, was wir Christen mehr unter dem Stichwort Verfolgung kennen. Aber es gibt meiner Meinung nach noch eine dritte Form des Leidens und die ist ganz besonders wertvoll in Gottes Augen. Freiwilliges Leiden wie Jesus, ein freiwilliges Leiden. Und ich denke, das ist das, was Jesus beschreibt in Philipper 2, Vers 8, wo wir von gerade gesprochen haben. Das meint ein Leiden, wo wir es selbst wählen und wir müssten dieses Leiden nicht leiden. Es liegt an uns, ob wir uns dem ausliefern wollen oder nicht. Das ist ein Leiden, das aber Jesus beschreibt, was Jesus in der Karwoche beschreibt. Ein Leiden, das er nicht hätte durchleiden müssen, aber was er wollte. Es ist ein Leiden, was in besonderer Weise das Gefallen Gottes weckt. Das ist das Leiden, wo wir uns zurückziehen könnten, wo wir uns zurückziehen könnten in unseren eigenen Schutzraum, in die eigenen vier Wände, wo wir uns in die Sicherheit zurückziehen könnten. Aber wir riskieren das Opfer. Das scheint ein Leiden zu sein, das Gott ganz besonders gefällt. In Gottes Augen ist es wertvoll. Denn so hat Jesus gehandelt. Ihr Lieben, es ist das Kreuz, das Jesus uns vorgelegt hat, das uns verändert. Nichts hat mein Leben so verändert, wie Jesu Bereitschaft für mich zu leiden und zu sterben. Leiden ist darum auch ein Teil des Planes Gottes und ein Teil des Weges, den Gott mit uns selber gehen will, weil Gott gerade durch das Leiden auch uns verändern will. Und was immer für eine Leidenszeit vielleicht auf uns wartet, ob uns aufgezwungen oder selbst gewählt, nichts hat die Macht, uns so zu verändern, wie das Leiden, das Gott für uns bestimmt hat. Nichts hat die Macht, uns so werden zu lassen, wie Jesus selbst, nämlich von Herzen demütig und sanftmütig. Diesen Weg hat uns Jesus vorgelebt und auf diesen Weg ruft uns Jesus. Er hat uns vorgemacht, was es heißt, sein Kreuz zu tragen, in Demut und mit der Bereitschaft zum Leiden. Wo sonst finden wir so einen Gott? Ein Gott, der bereit ist, sich so zu erniedrigen und damit seine Liebe und seine Fürsorge uns damit zu zeigen. Wir können suchen, wo wir wollen. Es wird keinen anderen Platz geben. Wo sonst finden wir einen Gott, der bereit ist, an unserer Stelle zu leiden? Das ist einzigartig. Das ist unvergleichlich. Und das, ihr Leben, macht das Christentum einzigartig. Und das ist das Angebot Gottes, das Gott uns in Jesus Christus macht. Das Evangelium von Jesus Christus, das an dich und an mich gerichtet ist. So ein Gott verdient unser absolutes Vertrauen. So ein Gott verdient unser absolutes Vertrauen, selbst wenn er uns dazu aufruft, unser Kreuz zu tragen, demütig zu sein, auch Leidensbereitschaft zu zeigen. So ein Gott verdient unser Vertrauen. Wenn er sagt, es lohnt sich, es zahlt sich für euch aus. Und wenn du dem bis hierher jetzt gefolgt bist und du sagst, aber ich habe diesen Gott, ich habe Jesus noch nie so gesehen oder noch nie so vertraut, dann ist vielleicht gerade diese Corona-Krise und diese Zeit, die wir miteinander durchleben, deine Chance, diesen Gott kennenzulernen, ihn persönlich einzuladen in dein Leben. Eine lebendige Verbindung wirklich zu ihm aufzubauen und zu suchen, indem du einfach vielleicht auch gerade jetzt zu ihm hingehst und jetzt mit ihm redest. Du, nur du und Jesus. Und wie du zu ihm persönlich sagst, Herr Jesus, du bist so anders wie alles, was ich in dieser Welt sehe und erlebt habe. Herr Jesus, du bist so anders, wie ich selber bin. Du bist für mich Mensch geworden. Du hast dich freiwillig erniedrigt. Du bist für mich in den Tod gegangen. Ich hätte diesen Weg nie gewählt, aber du bist diesen Weg für mich gegangen. Und das alles nur, damit ich dich finden darf, damit ich eine Zukunft mit dir haben darf. Bitte vergib mir meinen Stolz. Bitte vergib mir meinen Egoismus. Vergib mir meine Selbstzentriertheit und verändere du mich. Und lass auch mich dein Jünger und dein Nachfolger sein. Ihr Lieben, bleibt gesund, bleibt zuversichtlich in der Gnade, die Jesus uns darreicht. Ich möchte euch einladen, am kommenden Freitag zum Karfreitag-Gottesdienst. Wir wollen auch für Karfreitag und für Ostern ein Video ins Netz setzen, wo wir euch einfach auf diese Zeit oder einen Blick auf diese Zeit begleiten wollen und ein bisschen mit hineinnehmen wollen. Gott sei mit euch, bleibt bewahrt, der Herr segne euch.